So ist es, René, wie du gesagt hast. Jesus, wir lieben dich. Deshalb wollen wir gerne hören, was er zu sagen hat. In der Vorbereitung wurde ich an meine Schulzeit erinnert. Irgendwann mache ich was falsch. Irgendwann im Laufe der Grundschule lernt ein Kind, dass es Zeit ist, dass man Aufsätze schreiben muss. Nicht jeder mag das, trotzdem muss es sein. Und ich habe mich daran erinnert, wie das bei mir so anfing. Ich habe erst Bildergeschichten vorgelegt bekommen, viele Bilder, die eine Geschichte erzählten. Und zu dieser Geschichte sollte ich dann eine Überschrift finden. Jede Predigt sollte eine Überschrift haben, dass jedem klar ist, um was es sich dreht. Ich habe mir heute überlegt, dass wir das so machen, dass jeder Einzelne von euch, inklusive mir, dass wir uns zusammen überlegen, wie könnte die Predigt heißen. Wir werden eine Reihe von Bildern uns anschauen. Wenn du also mitschreibst oder Notizen machst oder auch Bilder malen möchtest, lass oben drüber ein Stückchen frei für die Überschrift. Bild 1. Jesus sitzt im Tempel. Nach seiner Gewohnheit ist er dort und jemand kommt und reicht ihm eine Schriftrolle. Und er liest darauf vor, eröffnet sie und liest den Text wie folgt. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Sein erstes Statement dazu, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Mit anderen Worten, ab heute ist die Zeit vorbei, wo ihr darauf warten müsst, dass sich das erfüllt. Ab heute ist eure Sehnsucht gestillt, dass dieses Wort von Jesaja sichtbar wird vor euren Augen, denn ihr werdet mit euren Augen und Ohren sehen und hören, wie Gefangene befreit, Blinde sehen, Unterdrückte befreit werden und ihr werdet die Gnade des Herrn erleben. Ihr werdet das auf ganz unterschiedliche Weise sehen. Ich werde den Menschen dienen, wo sie Hilfe brauchen. Ich werde nicht einfach vorbeigehen, wenn jemand kommt und meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Ich werde nicht einfach drüber weggehen, wenn ich Bedrückte und Unterdrückte sehe. Und ich werde helfen. Ich werde mir die Zeit nehmen. Und ich werde ihre innere Unterdrückung sehen, die innere Bedrückung durch die Macht Satans, durch den Fürsten dieser Welt. Und ich werde dem ein Ende bereiten. Ich werde ihn ein für alle Mal besiegen. Das ist mein Statement. Und heute wird dieses Wort vor euren Augen Wirklichkeit. Es ist erstaunlich, dass sich nicht jeder darüber freute. Vor allem freuten sich die nicht darüber, die sich eigentlich als erstes hätten freuen sollen. Nämlich die, die jeden Sabbat in der Synagoge damit beschäftigt waren, den Leuten zu sagen, der Messias kommt. Er wird kommen, er wird sein Volk erlösen. Die freuten sich nicht. Die Hirten und Seelsorger des Volkes sein sollten, haben Fragen gestellt wie, was trifft der sich mit diesem Abschaum? Originalübersetzung in meiner Bibel. Als er mit den Zöllnern und Sündern saß. Was trifft der sich mit diesem Abschaum? Das kann nicht der Messias sein. Und Jesus war darüber so wütend, dass er sich vorgenommen hat, ihnen etwas klarzumachen. Nächstes Bild. Er erzählte ihnen also drei Geschichten, drei hintereinander weg, damit diese Leute ein für alle Mal verstehen könnten, was Jesus wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und er beginnt so: Ein Mann hat 100 Schafe. Eins geht verloren. Eine Frau hat 10 Geldstücke. Eins geht ihr verloren. Ein Vater hat nur 2 Söhne. Ein Sohn hält es zu Hause nicht mehr aus. Er geht weg. Dem Schäfer ist sein eines Schaf so wichtig, dass er 99 allein lässt, um das eine zu suchen. Kein Gedanke daran, dass es ja nur ein Schaf ist. Ich habe ja noch 99. Jeden Tag kommen Bären und Löwen und zerreißen wir Schafe. Also Schwund ist da ja immer. Nein, dieser Schäfer erkennt den Wert seines einzelnen Schafes und es ist ihm nicht egal, was jetzt mit ihm passiert, wo es abgehauen ist. Es ist ihm nicht egal, ob es sich irgendwo verfangen hat, ob es den Fuß verstaucht, verletzt hat, ob ein Löwe es bedroht, ein Bär ihm im Wege steht. Es ist ihm nicht egal. Er geht los, um das eine zu suchen und lässt 99 dafür vorübergehend alleine. Die Frau ist so verzweifelt, dass sie ihr eines Geldstück verloren hat, dass sie ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt, um danach zu suchen. Jeder von euch oder viele von uns haben hier vielleicht schon mal einen Autoschlüssel verlegt. Und da kann man nur hoffen, dass die Wohnung nicht zu viel Deko hat, wo man da alles gucken muss. Und wer Mutter ist, kennt vielleicht diese eine Frage seiner Kinder: Mama, weißt du, wo das und das ist? Die Frau sagt nicht: Naja, ich habe ja noch 9. Ja, ein so ein Denar ist ja jetzt auch nicht so ganz viel. Irgendwann taucht er wieder auf, er ist ja in meinem Haus. Nein, sie wartet nicht, bis sie dieses Geldstück vergessen hat. Sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf. Und dann ist da der Vater. Sein Sohn ist gegangen. Und jeden Tag tritt der Vater vor die Haustür und sucht mit seiner Hand und seinen Augen den Horizont ab und wartet darauf, dass sein Sohn wiederkommt. Er wartet darauf, damit er diesen einen Sohn wiederbekommt. Zusammengefasst macht Jesus etwas klar. Leute, es gibt etwas von sehr großem Wert. Und ich habe es verloren. Ich möchte es auf jeden Fall wiederfinden. Und deshalb bin ich gekommen, um eine intensive Suchaktion zu starten. Und nachdem ich gefunden habe, was verloren ist, werde ich ein rauschendes Fest feiern. Er unterstreicht das, indem er sagt und erklärt: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, das, was verloren ist. Und er spricht über seinen Vater und sagt: Gott sagt, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht mehr verloren ist, sondern das ewige Leben hat. Mit diesen drei Gleichnissen offenbart Jesus sein Herz und das Herz Gottes. Und er möchte, dass wenn wir einen Blick in dieses Herz werfen, wenn wir uns diese Gleichnisse ansehen, dass auch wir diese Suchaktion, dieses Sehen nach dem Vater, des Vaters, nach dem, was ihm verloren gegangen ist, er es wiederfindet, dass wir uns das zu eigen machen. Jesus hat alles daran gesetzt, dass Menschen erfahren könnten, wie wichtig sie für ihn sind und wie wichtig der Einzelne für ihn ist. In der Geschichte von dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn ist das ja so, dass irgendwann der Sohn sagt: Was mache ich hier eigentlich? Bei meinem Vater haben es selbst die Hausdiener besser und ich gehe einfach weg. Und er kommt zurück, er macht sich auf den Rückweg und überlegt sich, dass er ihm sagen will, Vater, ich habe mich an dir versündigt. Ich bin gar nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und als er so zurückkommt und der Vater wie an jedem Tag da steht und wartet, da sagt der Vater zu ihm, der Sohn bringt das vor, was er sagen will, der Vater sagt zu ihm, geh dich erstmal duschen. Ich habe ein neues Kleid für dich. Ich habe einen neuen Ring für dich. Ich habe neue Schuhe für dich. Eine neue Identität. Ich freue mich, dass du da bist. Und er sagt zu seinen Dienern, mein Sohn war tot und er ist wiedergefunden worden. Und es herrschte große Freude. Und Jesus sagt, im Himmel gibt es ein Fest. Jedes Mal, wenn dem Fürsten dieser Welt, wenn sich jemand dem Fürsten dieser Welt den Rücken gekehrt hat. Und dafür hat Jesus sich mit seinem ganzen Leben eingesetzt. Er hat Zeit investiert, um seinen Jüngern diesen Herzabdruck weiterzugeben. Und er hat sein ganzes Leben dafür gelassen, damit Heimkehrer zurück in das Vaters Haus kommen können. Aber dann ist die Zeit des Wirkens Jesu vorbei. Und er gibt den Stab an seine Jünger weiter. Und wir erinnern uns an dieses Bild von drei Geschichten, wo er sagt, ich möchte euch sagen, was mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. So gibt er seinen Jüngern jetzt eine dreifache Schnur mit sich. Neues Bild, die dreifache Schnur. Er betet für sie. Johannes 17, Vers 21 bis 23. Da betet Jesus, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und dann, ja genau, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Erster Teil, erster Faden der dreifachen Schnur. Einheit. Dadurch wird die Welt erkennen, dass ich sie liebe, dass ich auf sie warte, durch die Einheit, die ich ihnen jetzt gebe, für die ich bitte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott gesagt hat, gegeben. Bitte ist erhört, gegeben. Zweiter Faden der dreifachen Schnur. Er beauftragt sie. Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Weiter, geht es noch weiter? Darum geht hin, wir kennen das, und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu behalten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Zweite Schnur also, der Auftrag. Drittes Band der dreifachen Schnur, er bevollmächtigt sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ein Auftrag bestehend aus Einheit, also eine dreifache Schnur bestehend aus Einheit, Auftrag, Vollmacht. Und wir wissen, dass die Schrift sagt, dass eine dreifache Schnur nicht so schnell zerreißt. Und dann geht es los. Die Jünger nehmen das und die Apostel nehmen das ganz offensichtlich ernst. Und sie erleben das, was Jesus vor seinem Weggang, dass die Zurüstung, die Ausrüstung, dass es eine sehr gute Ausrüstung war. In der Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47, bekommen wir einen Eindruck davon, was passiert. Weil die Jünger das so hinnehmen, was Jesus gesagt hat, und es einfach mal so tun. Da predigt Petrus, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, und er hält die uns allen oder den meisten bekannte Pfingstpredigt. Und dann steht da, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und sie ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das klingt noch in den Ohren. Und hier sehen wir, was mit dem Umfeld geschah. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Sie wussten, wo das herkam und wer dort verherrlicht wurde. Außergewöhnliche Dinge passierten und alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das war die natürliche Auswirkung von dem, dass Menschen wiedergeboren wurden, mit einer neuen Identität ausgerüstet waren und jetzt ganz natürlich aktiv wurden. Das war nicht aufgesetzt, wir machen jetzt mal das. Das entsprang ihrem Drang, nachdem sie gläubig geworden worden waren. Wir lesen auch noch eine weitere Stelle in Apostelgeschichte 4, ab Vers 29. Da geht es darum, dass natürlich diese Gemeinde, die neu wuchs, 3000 Leute auf einen Tag, das konnte natürlich nicht ungesehen bleiben. Und wieder haben wir auch hier, wie bei Jesus auch, Leute, denen das offensichtlich nicht in den Kram passte, dass der suchende Vater seine verlorenen Kinder nach Hause einlädt. Und so setzten sie mal schnell zwei der Anführer gefangen. Aber weil sie eher Angst hatten vor den Leuten, die Ehrfurcht hatten vor Gott, konnten sie nicht lange festhalten und sie überlegten sich, wie können wir die denn jetzt mundtot machen? Und ihre Idee war, wir verbieten es einfach. Und Petrus sagte, echt jetzt? Nö. Das passiert nicht. Und als sie schließlich doch freigelassen werden, gehen sie als erstes zu ihrer Gemeinde, zu den Geschwistern dort. Und sie erheben ihre Stimme zum Gebet und jetzt kommt der Text. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns, deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Das ist das Bild, das nächste Bild. Lass uns mal durch den Rahmen etwas da hineinsteigen. 1000 von Menschen bekehren sich. Die Gemeinde wächst. Eine wachsende Gemeinde hat wahnsinnige Herausforderungen zu bestreiten. Und es gelingt. Jerusalem, wir lesen das später in den Briefen, war immer eine Gemeinde, die an Not litt. Es wurden Sammlungen später auch noch durchgeführt. Die gläubig gewordenen haben das gesehen. Und weil sie Jesus liebten, war das alles überhaupt nicht so ein Problem für sie. Sie haben einfach gesagt, was mir gehört, gehört auch dir. Man würde sagen, oder wenn ich das lese, werde ich manchmal ein bisschen neidisch. Denke, wow, da wäre ich auch gern bei gewesen. Was muss das gewesen sein, wenn Gott ein Gebet beantwortet und die Erde bebt? Ich weiß nicht, ob ich mich gefreut hätte oder ob ich vor Todesangst auf den Boden gefallen wäre. Wenn Gott auf solcherlei Weise ein Gebet bestätigt. Ja. Die Apostel tun Zeichen und Wunder. Das, was Jesus getan hat, hat nicht aufgehört. Die haben weitergemacht. Sie haben auch da den Auftrag befolgt, den Jesus ihnen in Matthäus 10 gegeben hatte. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf. Das haben die gemacht. Es geschahen Zeichen und Wunder. Aber dann passierte etwas anderes. Während die einen noch ihre Äcker verkauften, um den Erlös zu den Aposteln zu bringen, dass die Not der Bedürftigen gestillt werden konnte, lesen wir von einem Mann in Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5. Können wir das machen? Auch ein Mann mit Namen Ananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Ananias teilte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Und so legte er das Geld zu den Füßen der Apostel. Niemand war verpflichtet dazu. Niemand. Es gab kein Gesetz, es gab keinen Gemeindekodex, der von den Leitern der Gemeinde dort ausgegeben wurde. Wenn jemand was hat, verkaufe er es und bringe es. Das war freiwillig. Jeder konnte es so handhaben, wie Gott es ihm aufs Herz gegeben hatte. Ananias hätte es behalten können. Es war seins. Er hätte sagen können, ich habe einen Acker verkauft und ich habe hier so und ich denke, dass ich einen Teil davon gerne zu euch bringen möchte. Wäre okay gewesen. Er zusammen mit seiner Frau entschließt sich anders. Wenn du eine Frage stellen könntest an Ananias, welche wäre das? Überleg mal kurz. Stell dir vor, du könntest mit einer Zeitmaschine mal eben dahin und du wärst jetzt in dieser Situation. Gottes Vollmacht ist inmitten der Gemeinde. Zeichen und Wunder, Bekehrung, die Gemeinde wächst, Lehre, Taufe, Glaube, Abendmahl, gemeinsame Mahlzeiten. Ein Herz und eine Seele, die Gemeinde ist ein Herz und eine Seele. Und jetzt steht da Ananias. Was würdest du ihn fragen? Ich habe mich das gefragt. Wenn ich es könnte, was würde ich ihm sagen? Vielleicht, was hat dir gefehlt, Ananias? Was hat dir gefehlt? Die dreifache Schnur, habt ihr das Bild noch? Warum hast du die Einheit zerstört? Die Lehre war da, die Predigt war noch da, Bekehrung auch. Aber jetzt kommt der erste dokumentierte Fall in der Apostelgeschichte, wo jemand hingeht und an einem dieser dreifachen Schnur ein bisschen schnippelt. ein Herz und eine Seele. Einheit. Wie war das noch in Johannes 13? Dann, wenn Einheit vorhanden ist, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie ich sie geliebt habe. Und Petrus konfrontiert den Ananias und sagt, warum hat Satan von deinem Herzen Besitz ergriffen? Petrus hat dem Problem auf den Grund gesehen. Er macht uns auf eine Wirklichkeit aufmerksam, die in den Briefen, als die Gemeinde weiter wächst, immer wieder eine Rolle spielen wird, nämlich die, dass Christus Satan natürlich besiegt hat am Kreuz von Golgatha, aber dass er immer noch der Fürst dieser Welt ist. Und die Schrift sagt, in einem Bild gesprochen, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht und sucht solche, die er verschlingen kann. Und das kann er nur auf Einladung hin. Denn ein wiedergeborener Mensch ist wessen Eigentum? Jesus Eigentum. Da hat er keinen Zugriff drauf. Er hat nicht Zugriff auf das Eigentum eines anderen. Er hat nur Zugriff darauf, wenn wir ihm das erlauben. Das war bei Adam und Eva nicht anders. Der Garten Eden, das Paradies, gehörte wem? Gott. Der konnte da nicht einfach rein und sagen, hallo, ich bin auch noch hier. Nein, er musste sich Zutritt verschaffen. Über das Herz der ersten Menschen, genau wie hier bei Ananias auch, über das Herz. Die uralte Masche. Einheit wird zerstört. Und Petrus sagt zu ihm, Ananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und er spitzt in seinen Worten die Dramatik zu, dass jeder, der die Einheit zwischen Gott und seinen Kindern oder die Einheit der Kinder, Gotteskinder untereinander gefährdet, dass er einen Angriff auf Gott startet. Gott ist Einheit. Gott schafft immer Einheit. Und wer dagegen etwas unternimmt, wie auch immer, Ananias hat hier jetzt eine Lüge aufgetischt, der ist in Konfrontation mit Gott. Ananias dachte vielleicht, ich schummel mal ein bisschen. Das wird ja keinem auffallen. Weiß ja keiner. Weiß nur meine Frau und die hält dicht. Aber Petrus erklärt ihm, dass das Problem ernsterer Natur ist. Er hat Gott belogen. Gott tut etwas. Das ist sehr ernst, was dann passiert. Als Ananias das hört, fällt er um und stirbt. Nicht jeder, der Gott belügt, fällt um und stirbt. Aber wir sehen daraus, wie ernst Gott es ist mit der Einheit seiner Kinder, mit der Einheit der Gemeinde, mit diesem Stück der dreifachen Schnur. Es geht nicht nur um die Lehre, es geht nicht nur um Vollmacht, es geht auch um die Einheit, für die Jesus extra gebeten hat. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde als Mann und Frau, Einheit. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Warum? Weil Einheit zerstört wird. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, Einheit. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Einheit. Jedes Mal, wenn die Einheit zerstört wird, hat der Widersacher es geschafft, sich Zutritt zum Herzen der Gemeinschaft zu verschaffen. Leider ist der brüllende Löwe immer noch unterwegs und er sucht immer noch, wen er verschlingen kann. Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, war Ananias nicht das einzige Beispiel, er war das erste, das wir lesen. Als nächstes ging es darum, dass Leute sich beklagten, als die Gemeinde wuchs, weil sie dachten, die Verteilung des Essens würde ungerecht sein. Die bekommen mehr als die. Sodass die Apostel sich genötigt sahen, eine Lösung zu schaffen. Ich habe mich mal gewundert, warum, als die Diakone dann gewählt wurden, warum da steht, sucht nach 7 Männern voll Geist und Weisheit. Warum braucht man Geist und Weisheit, wenn man Essen verteilen soll? Ja, weil es nicht darum geht. Das Essen verteilen liegt obendrauf. Was darunter liegt, ist das Herz des Menschen, das sagt, du kriegst mehr als ich. Ungerecht. Und wenn man so denkt, ist die Einheit schon wieder in Gefahr, weil dann gibt es ja Unterschiede. Dann ist es nicht mehr ein Herz und eine Seele, wenn der mehr kriegt als der. Voll Geist und Weisheit. In vielen, vielen Problemen, mit denen die Gemeinden es später zu tun haben und mit denen wir das auch zu tun haben, gibt es ein offensichtliches Problem und eins, was darunter liegt. Und das, was darunter liegt, ist häufig, nicht immer, ein Problem der mangelnden Einheit. Später schreibt Paulus an die Epheser, dass sie die Einheit bewahren sollen durch das Band des Friedens. Und es klingt auch dadurch, dass es mehr geht als um die Abwesenheit von Streit. Einheit ist eine Herzensangelegenheit. Einheit ist eine Existenzform Gottes, die er sich auch für seine Gemeinde wünscht. In Römer 15 schreibt Paulus, wir sollen mit einem Munde Gott verherrlichen. Es geht um mehr als nur um ein gemeinsames Lied zu singen. Mit einem Munde, es geht um die Einheit der Kinder Gottes. Im 1. Korinther ermahnt Paulus, dass ihr einmütig redet. Es geht um mehr, als dass wir einander alles nachplappern, dass wir nicht verschiedener Auffassung sein können. Dass nicht manche Sachen erstmal ausgerungen werden müssen. Darum geht es nicht. Es geht um die Gefahr der Spaltung. Dort bei den Römern war es, ich bin des Paulus, ich bin des Petrus, ich bin der und ich finde den gut. Und wir könnten jetzt einige von unseren heute bekannten geistlichen Persönlichkeiten aufzählen. Ich halte es mit dem, ich halte es mit der, ich halte es mit dem. Ich finde das wichtig, was die sagt und das, was die. Ich ermahne euch, dass ihr einmütig redet und dass ihr eines Sinnes seid. Das sagt Paulus im Philipper, erfüllt meine Freude darin, dass ihr eines Sinnes seid. Einheit ist die tragende Säule, wenn es um die Lösung von Problemen geht. Einheit. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand euch erzählt hat? Ja, so wie das damals in der Apostelgeschichte war, das war ja nur so eine Zwischenlösung. Das gibt's heute nicht mehr. Also das war so ein Teil vom Alten bis zur Gemeinde entstanden, sowas dazwischen. Echt? Wirklich? Gibt es die dreifache Schnur nicht mehr? Hat Jesus nicht gebetet? Ich bete nicht nur für euch, sondern auch für die, die nach eurem Wort an mich glauben werden. Sind das nicht wir? Sind das nicht wir, die nachfolgenden Generationen? Sind wir nicht gemeint? Sagt Jesus nicht, ich bete, dass sie eins sind. Sind wir nicht gemeint? Doch, wir sind gemeint. Ist es nicht mehr möglich, einig zu sein? Reicht es, wenn wir predigen? Wenn wir mal Taufe haben und Leute sich bekehren, ist das nicht genug? Ist ja schon viel, ne? Reicht das nicht? In der Apostelgeschichte den Leuten hat es nicht gereicht. Weil die hatten 3000 und der Herr fügte jeden Tag mehr dazu. Aber es reichte nicht. Jesus hat eine dreifache Schnur vorgesehen, damit, und jetzt sind wir wieder bei dem, was Jesus wirklich, wirklich, wirklich wichtig war, dass die verlorenen Kinder Gottes zurückkehren, kommen nach Hause. Er hat einen dreifachen Weg vorgezeigt. Einheit, Auftrag, Vollmacht. Das gehört zusammen. Ich denke, dass die Berichte aus der Apostelgeschichte für uns ein sehr erstrebenswertes Vorbild liefern können, dem wir nacheifern können. Wir sehen durch die Briefe hindurch, als die Gemeinde entstanden ist, dass das immer angefochten war, gerade die Einheit. Sie war immer angefochten. Was also nun? Einheit gehört ganz offensichtlich zu den zerbrechlichsten Werten einer Gemeinde. Was können wir tun, um sie zu bewahren? Ich denke, wir müssen eine Entscheidung treffen, weil Einheit lässt sich nicht aus dem Gefühl heraus leben. Denn jedes Mal, wenn etwas passiert und ich erschüttert werde, wenn die Einheit bedroht ist, wenn es nur durch meine Emotionen oder durch mein gutes Gefühl, dass ich Einheit ja so kuschelig finde, dass es ja so schön ist, wenn wir alle zusammen sind, dann wird sie leicht einzureißen sein. Einheit ist eine Willensentscheidung. Und vielleicht ist eine Hilfe, dass wir uns dazu entscheiden und Gott erklären, unseren Willen zur Wahrung der Einheit. Gott, ich verspreche dir, dass ich willentlich bereit bin, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Du hast dafür gebetet, Jesus, dass die Einheit eine tragende Säule der Gemeinde ist, damit die Welt erkennt, dass Jesus gesandt wurde und damit die Welt erkennt, dass Gott die Menschen liebt, dass einer aus 100, einer aus 10 und einer aus 2 ihm nicht gleichgültig sind. Das kann man doch auch ganz praktisch, ich meine, das ist eigentlich logisch, ne? Durch was wird ein Mensch angezogen? Wenn er eine gute Predigt hört? Ja. Wenn der Heilige Geist vollmächtig da ist? Ja, natürlich, wir wünschen uns das. Und was wäre, wenn nach so einer guten Predigt, nach der Gegenwart des Heiligen Geistes, wir rübergehen in die Küche und jemand ein Gespräch mithört? Was? Echt jetzt? Das kann alles umkippen. Alles. Also eine Hilfe. Wir erklären Gott unseren Willen zur Wahrung der Einheit. Und sagen ihm Danke, dass du dafür gebetet hast. Ich will das ernst nehmen. Und wir weisen dem Widersacher einfach mal die Tür. Wir sind nicht mehr sein Eigentum als Kinder Gottes. Wir müssen ihm nicht die Tür aufmachen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welche er verschlingen kann. Und Petrus sagt, wachet und widersteht dem. Seid wachsam, widersteht ihm. Und wenn er kommt und bei dir anklopft, sagt, nee, kein Zutrittsrecht, verschwinde. Du hast hier nichts zu suchen. Dann muss er gehen. Er hat kein Anrecht auf dich und auf mich. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Das gehört nicht zu unserer geistlichen Ausrüstung. Und wenn wir gemerkt haben, dass die Einheit zerbrochen ist, oder wenn wir gemerkt haben, dass wir selber daran beteiligt waren, gibt es immer einen Weg zurück. Unser Stolz mag das nicht immer. Aber es wird Gott ehren und Jesus. Ich bin jetzt am Ende. Wie heißt die Überschrift? Die Frage ist noch offen. Wir hatten verschiedene Bilder. Jesus im Tempel. Der Geist des Herrn liegt auf mir. Die Elenden, die Zerbrochenen, und mit getrübtem Geist, an die wende ich mich. Wir hatten ein Bild, das dreigeteilt war, was Gott wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Wir hatten die dreifache Schnur, Auftrag, Vollmacht, Einheit. Und wir hatten das Bild mit dem Ananias. Wie heißt diese Geschichte? Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Sache. Wir haben gesagt auch, René hat das gebetet, dass der Geist Gottes hier zu uns sprechen soll. Und er spricht vielleicht ganz unterschiedlich. Den einen feuert er an und sagt, ja, weiter so. Es gibt Menschen, die sich da unermüdlich drum bemühen, weil sie besonders darunter leiden, wenn sie merken, wenn die Einheit zerbricht, wie schlimm das ist. Die feuert dich an, mach weiter so. Und die, die durch Wort und Tat immer ein bisschen schneller mit dem Mund sind, sagt dir vielleicht, pass auf, denk da dran, wache, stell eine Wache an deinen Mund und an deine Hände, pass auf. Und zu denen, die entmutigt sind, sagt er vielleicht, du, pass mal auf, der Satan ist nicht das, was er denkt, was er ist. Der hat nur Zugriff auf dich, wenn du es ihm erlaubst. Das brauchst du nicht machen. Du bist der in dir ist, ist stärker als er. Ich habe für mich einen Titel gefunden, der sagt nicht alles aus, aber für mich sagt er viel aus. Bestehende Einheit ist eine Liebeserklärung an Gott und an die Gemeinde. Das war mir wichtig an der Stelle. Ich bete, dass Gott uns wirklich immer wieder wachrüttelt und daran erinnert, dass wir die Einheit in dieser Gemeinde bewahren, damit die Welt erkennt, dass Christus da gewesen ist, um zu suchen und selig zu machen, das, was verloren ist. Einer aus 100, einer aus 10, einer aus 2 ist Gott wichtig. Er will keinen vermissen. Und darum sollte das auch unser Anliegen sein. Amen.